Deutschlandfunk. Der Tag.
Ich habe mal ein bisschen Fernsehen geguckt, um mich auf diese Episode vorzubereiten, damit ihr es nicht machen müsst. Denn jetzt ist mir ehrlich gesagt ganz schön schlecht.
Was haben Sie hier liegen?
Hackfleisch.
Na, um Gottes Willen. Das können Sie doch nicht hier einfach am Fenster liegen lassen.
Ach du großer Gottchen, das wird nichts. Das können wir alles entsorgen. Gucken Sie doch mal den Behälter an, wie der aussieht. Da haben Sie das Essen drin. Gucken Sie sich doch das mal an. Das ist ja total eklig. Was ist denn das für eine Soße? Die ist doch bestimmt schon schlecht.
Chili-Soße.
Ja, aber wann ist denn die gekocht worden? Gucken Sie, wie die aussieht, der Rand, der da oben, wie das hier aussieht.
Ekelhaft sieht das aus in dem China-Restaurant, in dem der MDR da vor ein paar Wochen gefilmt hat. Ist sicherlich einer der krasseren Fälle, aber die gibt es eben. Da landen dann Bakterien in der Wurst, Schimmelkeime in der Milch, Insektengift in Eiern oder Pferdefleisch in der Fertiglasagne. Tatsächlich schlagen die Behörden immer häufiger Alarm. Es gibt immer mehr Rückrufe von Lebensmitteln und natürlich auch mehr Menschen, die davon krank werden. Sterben auch. Sollte alles in Deutschland nicht möglich sein. Gibt ja strenge Lebensmittelkontrollen. Davon allerdings auch immer weniger. Was da schief läuft, hören wir gleich von einem Mann aus der Praxis. Und dann war ich nicht ganz sicher. Mache ich heute was zum Klimagipfel in Madrid, zu den neuen Klimaschutzplänen der EU? Oder doch lieber was zu der Meldung, dass in Deutschland so viele Geländewagen und SUVs zugelassen wurden wie noch nie. Kannst du dir echt nie ausdenken. Der Tag am 11.12.2019 mit Sarah Zerback. Hi. Das ist schon ziemlich unappetitlich, was da auf dem Essen landet. Ich gehe da mal gar nicht weiter ins Detail und liefere lieber ein paar Zahlen. Bei knapp 13% der kontrollierten Lebensmittelbetriebe in Deutschland gab es 2018 Verstöße. Kann man jetzt mal grob über den Daumen peilen, wie viele Verstöße das sogar wären, wenn wirklich alle kontrolliert würden, die kontrolliert werden müssen. Ist aber nicht so. Jede dritte Kontrolle fällt aus und das macht den Verbraucherschützern von Foodwatch gerade ganz schöne Bauchschmerzen und den Lebensmittelkontrolleuren selbst auch. Das hat mir Manuel Klein erzählt. Der ist nicht nur selbst Lebensmittelkontrolleur, sondern auch stellvertretender Vorsitzender in deren Bundesverband. In Hessen habe ich ihn erreicht. Ja, schönen guten Tag, Herr Klein.
Hallo, guten Tag, ich grüße Sie.
Darf ich Sie mal ganz persönlich fragen, ob Sie noch auswärts essen gehen?
Natürlich gehe ich auch noch auswärts essen, weil unsere gastronomischen Angebote, die sind nach wie vor eine ganz tolle Sache.
Ja, und Sie machen sich da keine Sorgen, wenn Sie diese ganzen Horrornachrichten ja sogar jeden Tag live erleben, was da alles so im Essen landet, was da nicht reingehört?
Natürlich macht man sich die ein oder andere Gedanken zu diesem Thema, aber man muss ganz klar sagen, man darf nicht alle über einen Kamm ziehen und es gibt ganz viele gute und dementsprechend hat man ja als Kontrolleur auch ein Stück weit ein geschultes Auge und kann doch das in der Situation ganz gut einschätzen.
Also Sie gehen dann schon auch privat immer so mit so einem Scannerblick durchs
Restaurant? Ja, natürlich. Also ich sag mal, Lebensmittelkontrolleur ist man nicht nur 8 Stunden am Tag und somit ist ein Lebensmittelkontrolleur eigentlich immer 24 Stunden, 365 Tage aktiv.
Worauf achten Sie denn dann ganz genau? Also wenn Sie jetzt privat essen gehen, dann haben Sie ja die gleichen Möglichkeiten sozusagen zur Verfügung wie ich als Privatperson, wenn Sie da nicht wirklich in die Küche reingehen und so. Worauf achten Sie dann?
Naja, da gibt es verschiedene Punkte, auf die man achtet. Natürlich erstmal das Personal. Wie sieht's Personal optisch aus? Ist die Kleidung sauber? Wie sind die Hände? Sind die gepflegt? Sind die dreckig? Wie ist das allgemeine Ambiente? Weil solche Sachen, die sagen schon sehr, sehr viel über die Charakterzüge des Unternehmers aus.
Ich achte immer ganz gerne aufs WC auch.
Ja, aber da muss ich Sie leider enttäuschen. Da wird man häufig enttäuscht.
Ist das sauberer als die Küche dann, oder?
Kann passieren, ja.
Okay. Und wenn Sie jetzt im Dienst sind, dann sind Sie schon meistens top secret unterwegs oder melden Sie sich an?
Nein, grundsätzlich erfolgt die Kontrolle durch die zuständige Lebensmittelüberwachung immer unangekündigt. Wir sind ja in Bezirke unterteilt, also die sind analog den Revierbereichen der Polizei und dementsprechend hat jeder Kollege, jede Kollegin einen Bereich, für diese zuständig sind und dementsprechend er da auch selbstständig wirkt.
Und wenn Sie dann da vor Ort im Einsatz sind, was finden Sie dann hauptsächlich? Wo rollen sich Ihnen die Fußnägel auf?
Naja gut, also es gibt verschiedene Situationen. Das kann man jetzt plakativ kann man das jetzt nicht so an einem Punkt festmachen. Also oft sind es grobe Verunreinigungen. Natürlich ist es auch Schädlingsbefall, Mäuse oder Schaben, die häufig ein Stück weit auftreten in den Betrieben, aber auch ganz viele gute Betriebe.
Mhm. Gleichzeitig hören wir aber die Warnungen vor eben ja wirklich schlimmen Zuständen, unhygienischen Zuständen in Imbissen, Restaurants, aber auch bei den Herstellern selber. Die sind ja auf dem Rekord hoch. Wie kann das sein?
Ja gut, also diese Zahlen, die heute durch Foodwatch dargelegt wurden, die sind wirklich keine Überraschung jetzt für uns als Bundesverband. Es ist natürlich so, wir fordern seit Jahren mehr Personal und dementsprechend hat sich natürlich auch eine gewisse Kontrollhäufigkeit, die irgendwo ein Stück weit zurückgesetzt wurde.
Ja, jede dritte Kontrolle, ne, ist ausgefallen im vergangenen Jahr.
Richtig, aber man darf mal eins nicht vergessen, das sind natürlich verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Also da spricht man ja natürlich immer von den risikobasierten Kontrollen, die erfolgt wurden. Aber es ist mittlerweile ganz häufig so, dass eine Plankontrolle, die ja statistisch erfasst wird, eine Nachkontrolle oder teilweise auch eine zweite Nachkontrolle nach sich zieht und dementsprechend natürlich der Zeitaufwand für die Nachkontrolle nicht in eine neue Plankontrolle investiert werden kann. Mhm. Und das häufige Problem ist einfach das, dass wir einfach immer mehr merken, dass wir in der Gastronomie oder in der allgemeinen lebensmittelverarbeitenden Branche immer weniger Fachkräfte haben. Und diese Fachkräfte fehlen einfach im Umgang und mit dem Handling, was die gute Hygienepraxis, aber auch was die Warenpflege angeht.
Also da unterstellen Sie noch nicht mal böse Absicht?
Nein, also bei ganz vielen ist es keine böse Absicht, sondern es ist einfach ganz oft Unwissen. Und deshalb haben wir uns auch als Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure positioniert und sagen, wir sind für eine Sachkundeprüfung der Leute, die im Gastronomiebereich bzw. im Lebensmittelbereich tätig sind.
Okay, das ist natürlich jetzt ein Ansatz, um sich dem Problem zu widmen. Löst jetzt aber noch nicht das Problem, dass es eben immer weniger Kontrollen gibt und die einfach ausfallen. Woran liegt das denn, Herr Klein? Haben Sie da Nachwuchsprobleme oder wie erklären Sie das?
Nein, die Kontrollen fallen ja nicht aus. Also ich sag mal, meine Kolleginnen und Kollegen schaffen wirklich schon das Mögliche. Es ist natürlich durchaus ein Problem, dass wir zu wenig Personal haben und man darf halt auch eins nicht vergessen, man muss in der Situation aber auch mal über den Tellerrand hinausschauen und muss mal sagen, was sind denn für Aufgabengebiete in den letzten Jahren im Überwachungsbereich mit dazugekommen. Wir bekommen immer mehr Aufgabenbereiche, die müssen wir entsprechend abdecken. Wir müssen uns aber natürlich auch dementsprechend ordentlich vorbereiten, dass das Hand und Fuß hat. Dementsprechend haben wir natürlich auch zeitlich immer weniger Zeit.
Ich verstehe Ihre Nöte da, aber wir kommen ja um den Fakt nicht herum, dass viele Behörden da unterbesetzt sind, eben besonders in Berlin. Ne? Das war ja heute auch nochmal die Warnung von Foodwatch. Da fragt man sich doch schon, wie das sein kann, vor allem eben nach den ganzen Skandalen und Warnungen der vergangenen Monate. Warum hat das Thema Lebensmittelkontrolle da nicht Priorität in Deutschland?
Das ist eine gute Frage. Wie der Name ja eigentlich sagt, Mittel zum Leben, müsste das ja eigentlich von der Wertigkeit ganz, ganz weit oben angesiedelt werden. Es ist so, die Lebensmittelüberwachung ist Ländersache. Deutschland ist ja ein föderales System und unter anderem wird die Lebensmittelkontrolle auf Länderebene umgesetzt. Und die Länder sind dafür verantwortlich. Die Länder geben die Aufgabe an die kreisfreien Städte, an die Landkreise oder an die Bezirksregierung.
Mhm, an die Ämter da vor Ort.
Auch. Richtig. Mhm. Die Personen, der Landrat, der Oberbürgermeister, der ist für die personelle Besetzung der Lebensmittelüberwachung zuständig. Und das ist halt in jedem Landkreis ein Stück weit unterschiedlich.
Okay, dann ist das vielleicht ein Problem, dann müsste man zentralisieren. Das wäre dann eine Aufgabe an die Politik zu sagen, da muss man eher einheitliche Standards schaffen, oder? Verstehe ich Sie da richtig?
Ja, also zentralisieren nicht unbedingt. Also vereinheitliche Standards. Also es wäre zum Beispiel sehr hilfreich, bundesweit Vereinheitlichung der Datenerfassung, weil jeder das ein Stück weit noch anders macht. Vernetzung der Lebensmittelüberwachungsbehörden auf allen Ebenen, Landkreis, Städte und Länder übergreifend.
Das hätte ja den Vorteil, Herr Klein, das habe ich jetzt auch gelesen in dem Zusammenhang, dass ja einfach auch schneller gewarnt werden würde, ne? Weil manchmal dauert es ja wirklich Tage oder Wochen, nachdem das jeweilige Unternehmen dann eine Pressemitteilung rausgegeben hat, bis dann überhaupt mal offiziell gewarnt wird. Das muss also schon einfach mal schneller und besser vernetzt funktionieren, nicht wahr?
Richtig. Also da ist auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf da, was die Vernetzung und die Kommunikation unter den verschiedenen Ebenen der Überwachung
was das betrifft. Was halten Sie denn dann von einer anderen Art der Überprüfung, also eben weniger Routinekontrollen zu machen, sondern dann einfach mehr gezielt in auffällige Betriebe zu gehen? Das will ja jetzt das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Finden Sie das sinnvoll?
Wir gehen ja schon gezielt in auffällige Betriebe. Ich sag mal, jeder meiner Kolleginnen und Kollegen hat seinen Bezirk ja ein Stück weit im Kopf und er weiß, wo gibt es Probleme, wo gibt es weniger Probleme. Und die hat man ja ein Stück weit im Fokus. Wir arbeiten ja ein Stück risikobasierend, aber es ist halt einfach das Problem, dass wir einfach nicht voll risikobasierend arbeiten können, weil einfach zu viel neues Aufgabengebiet, zu viel Randprodukte auf uns wirken, die uns einfach so zeitlich einbinden. Deshalb ganz klar ist die Forderung des Bundesverbands der Lebensmittelkontrolleure, wir brauchen mehr Personal und zudem fordern wir eine verbindliche Sachkunde für Quereinsteiger in der Lebensmittelbranche. Und wenn das gesetzlich definiert wäre, hätten wir schon ganz, ganz viele Punkte, die uns das Leben ein Stück weit schwer machen, ausgemerzt. Und da würde es allen Beteiligten bedeutend besser gehen.
Jetzt haben wir ja schon Mitte Dezember, Herr Klein. Können wir uns also quasi darauf einstellen, weil das, was Sie jetzt fordern, das gibt es ja jetzt alles noch nicht, dass uns da einfach 2020 weitere Skandale blühen. Können wir uns da schon mal drauf gefasst machen?
Das würde ich jetzt so nicht sagen. Also ich sag mal jetzt so ein Skandal wie Wilke, das ist schon eine ganz, ganz große Ausnahme. Dass ein Skandal solche Ausmaße annimmt. Natürlich,
mit Todesfällen ja auch.
Ja, natürlich ist es immer Sache, wir sind alles Menschen und es gibt natürlich auch Menschen, die den Bogen in die eine oder andere Richtung überspannen. Aber ich würde das jetzt nicht so darstellen, dass wir dass das nächste Jahr 2020 gleich wieder mit einem Lebensmittelskandal anfängt. Außerdem finde ich, Skandal ist bei Wilke treffend. Aber es ist natürlich aber auch ganz häufig so, dass gewisse Dinge als Skandal aufgepusht werden, die man eigentlich auf sachlicher Ebene abarbeiten kann.
Okay, mag sicherlich geben, aber Sie sagen ja auch, in dem Fall, da gibt es keine zwei Meinungen. Ne? Das war schon ein Skandal, wenn so viele Menschen Richtig. Da gesundheitlichen Schaden haben. Ja, ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Klein. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
We do not have all the answers yet. Today is the start of a journey. But this is Europe's man on the moon moment.
Ja, was meint sie nur damit, die Ursula von der Leyen? Our man on the moon moment. Klar, hat sie gesagt, im Zusammenhang damit, dass die EU grüner werden soll. Also alle und alles klimaneutral bis 2050. Das ist der ehrgeizige Plan, den die ehrgeizige neue Präsidentin der EU-Kommission New Green Deal nennt. Pläne machen ist ja nicht verkehrt, aber ist das Ganze auch realistisch? Paul Vorreiter, da musst du jetzt helfen. Du hast dir das Ganze angehört als Korrespondent in Brüssel. Aber hi erstmal.
Hi.
Mann auf dem Mond-Moment. Also ein bisschen kleiner hatte es jetzt nicht, die Frau von der Leyen, oder?
Ja, das ist ganz witzig, weil das war auch mein erster Gedanke, als ich das gehört habe. Also das hört sich schon ziemlich bombastisch an. Wenn es da aber nicht diesen Halbsatz gegeben hätte, den sie noch vorangestellt hatte, auch wenn viele, viele Fragen noch offen blieben, wäre das eben jetzt dieser Man-on-the-Moon-Moment. Das heißt also, von der Leyen ist sich da, glaube ich, schon auch selber bewusst, dass das jetzt hier doch eher nur so eine Art Startschuss ist. Aber laufen müssen die anderen und gemeint sind damit das Parlament und die Mitgliedsländer. Und ja, das wird sicherlich spannend zu sehen, wie viel von diesem großen Man-on-the-Moon-Moment dann in einigen Jahren noch übrig bleibt, wenn das dann durch die ganzen Gesetzgebungsverfahren geht. Und ja, können wir gespannt sein, wie es wird.
Ja, okay, also die Vision ist da und jetzt liegt erstmal quasi so eine lange Liste an Themen vor, die die Länder ja natürlich noch irgendwie mit Leben füllen müssen. Aber man kann schon unterm Strich sagen, jetzt soll einfach alles klimaverträglicher werden oder wurden da irgendwelche Schwerpunkte gesetzt?
Also man kann schon sagen, das ist tatsächlich so eine Art Revision. Alles kommt auf den Prüfstand. Also man schaut sich den Verkehrsbereich an, Ernährung, Landwirtschaft. Man guckt sich an, wie es denn grundsätzlich um die Klimaziele der Europäischen Union steht. Kann man da nicht noch ein bisschen nachjustieren? Und gerade wenn es jetzt eben um dieses zentrale Ziel geht, Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen, wird ja vor allem jetzt drauf geschielt, können wir nicht schon bis 2030 mehr tun? Und da hat sich ja die Europäische Union bisher zu 40% CO2-Einsparung im Vergleich zu 1990 verpflichtet. Und Ursula von der Leyen, die will da nochmal nachbessern, 50 oder sogar 55%. Aber das ist auch nur ein Teil davon. Also es ist tatsächlich ein sehr riesiges Paket. Das Ganze wird noch flankiert durch viele Strategien und Aktionspläne. Da geht es darum, Biodiversität zu schaffen, Artenvielfalt wiederherzustellen und auch an Investitionen zu kommen, eben um klimafreundliche Technologien zu fördern. Also es ist tatsächlich auf alle möglichen Bereiche gliedert sich das Ganze aus.
Kommt einem natürlich sofort die Frage erstmal in den Kopf, wie teuer das Ganze wird. Muss ja auch irgendwo bezahlbar bleiben, beziehungsweise kann man es überhaupt schon sagen, was dann so für den Einzelnen auch teurer wird vielleicht, also für die VerbraucherInnen?
Ja, also ich denke, aus Verbrauchersicht ist es vielleicht sogar fast leichter zu sagen, wie viel das kostet, als wenn es jetzt darum geht, wie viel der Green New Deal die ganzen Haushalte kosten wird. Denn es ist ja so, also wenn tatsächlich, wie vorgesehen, der Emissionszertifikatehandel zur Verantwortung gezogen wird beim Seeverkehr und Flugverkehr und es wird ja auch darüber nachgedacht, über Straßenbau und den Bau, dass das eben auch noch mit dazugehören wird, dann ist davon auszugehen, dass das ja irgendwie an die Verbraucher weitergegeben wird. Also das würde dann bedeuten, dass man sagt, heizen, tanken, fliegen, Schiff fahren, da dürften wir den Unterschied feststellen. Und wenn ich das richtig sehe, sollen wir das ja auch. Denn Ursula von der Leyen, die hat ja heute Nachmittag auch mehr oder weniger klar gesagt, es müsse spürbar werden, dass CO2 einen Preis hat. Und das wird man sicherlich über dieses Instrument gut können. Aber wenn es tatsächlich jetzt darum geht zu sagen, wie viel kostet denn dieser Deal insgesamt, er speist sich einfach aus so vielen Quellen. Also es geht ja nicht nur um den EU-Haushalt, es geht um Geld von den Mitgliedsländern, es geht um private Quellen, die locker gemacht werden sollen, Garantien der Europäischen Investitionsbank. Also eine Zahl, die hier mit am meisten genannt wird, sind immer diese prominente 1 Billion Euro in 10 Jahren.
Milliarden.
Also 100 Milliarden genau, pro Jahr, die da locker gemacht werden können. Aber das Ganze steht und fällt natürlich damit, ob dieses Zusammenspiel aus unterschiedlichen Quellen dann auch genauso funktioniert, wie es sich die Kommission wünscht.
Und da ist, ich finde das ja immer wahnsinnig verwirrend, ne? Wenn man jetzt am Anfang sagt, okay, das speist sich aus so vielem. Das ist natürlich für Menschen, die da jetzt nicht ganz nah in den Verhandlungen irgendwie drinstecken, einfach schwer zu überblicken. Und ich habe jetzt zum Beispiel dann einfach die Klimaaktivistin hier in Madrid im Ohr, die ganz bekannte Greta Thunberg. Die sagt nämlich auch, also genau das, was da irgendwie aufgesetzt wurde, das führt quasi auch in die Irre. Weil nämlich die Dinge, die du da jetzt teilweise auch aufgezählt hast, die seien da teilweise gar nicht mit einbezogen. Also Luftfahrt, Schiffsverkehr, Export und Import von Waren und so. Also wurden da bewusst so die großen Klimafresser rausgeklammert? Hat sie da recht?
Naja, also wenn es um die großen Klimafresser geht, also da fällt mir als allererstes die Zahl ein, 25% der Emissionen fallen ja auf den Verkehrssektor. Also ich habe schon den Eindruck, dass es in dem Deal schon auch darum geht, gerade da auch nachzujustieren. Sonst würde man eben nicht auf die Idee kommen, den Seeverkehr jetzt erstmals auch in diesen Emissionszertifikatehandel mit reinzuziehen. Aber es ist tatsächlich wirklich sehr schwierig zu sagen, was das am Ende wirklich kosten wird. Also quasi das Argument, was natürlich auch der ganzen Diskussion auch noch so ein bisschen drüber steht, ist also, was würde denn eigentlich uns dieses Nichtstun beim Klimaschützen kosten? Also wenn wir jetzt diesen Deal nicht angehen würden, was würden dann wir oder auch nachfolgende Generationen nach 2050 bezahlen müssen, wenn eben dieses Klimaziel des Pariser Klimaabkommens die Erderwärmung auf mindestens, auf idealerweise unter 1,5 Grad zu halten, wenn wir das nicht erreichen würden?
Ja, wahrscheinlich nur mit dem Weltuntergang, also insofern, Paul, ne?
Wahrscheinlich sind wir dann schon so weit, ja. Der Notstand wurde ja auch schon ausgerufen im Parlament. Ja, also da denke ich, wir steuern da tatsächlich auf schwierige Verhandlungen zu, denn also gerade beim Geld hört da oft die Freundschaft zwischen Kommission, Parlament und den Mitgliedsländern auf.
Ja, weil das ist natürlich immer so. Pläne sind super, aber der kleine Haken ist eben, dass die Mitgliedsländer da ja mitspielen müssen. Und daran ist ja schon die eine oder andere Reform gescheitert, wenn wir da nur mal an die Migranten auf dem Mittelmeer denken. Wer sagt denn da jetzt so am vehementesten, also mit uns erstmal nicht.
Also was heute so tatsächlich im Fokus der Berichterstattung steht, aber das hat auch damit zu tun, dass morgen hier EU-Gipfel ist, also die Staats- und Regierungschefs kommen nach Brüssel. Das sind jetzt die Länder Polen, Tschechien, Ungarn, denn die weigern sich überhaupt quasi dieses Hauptziel oder haben sich bisher geweigert, diesem Hauptziel Klimaneutralität 2050 sich zu dem zu bekennen. Und die Idee ist jetzt eigentlich schon, die mit ins Boot zu holen, aber von dem, was wir jetzt hier bisher hören, wollen die sich das halt eben teuer bezahlen lassen und sagen, okay, alles klar, Klimaneutralität 2050, dann aber nur gegen viel Hilfe, denn das sind ja Länder, die eben noch stark auf Kohle setzen und denen diese ganze Energiewende doch zu schnell geht. Da muss man bis morgen abwarten, ob da wirklich man es schafft, die da irgendwie umzustimmen. Denn das Problem ist ja, wenn man denen Zusagen machen würde, die mit Geld zu tun haben, das würde natürlich in den Metastreit hineinstrahlen. Wir reden ja grundsätzlich darüber, wie soll der neue EU-Haushalt 21 bis 27 aussehen. Und da werden die Gespräche wahrscheinlich auch noch weitere Monate dauern. Das heißt, man würde hier quasi dem Ganzen schon so ein bisschen auch vorangreifen. Also das dürfte ein bisschen schwierig werden. Aber aus meiner Sicht sind es nicht nur diese drei Länder, wo man jetzt irgendwie so drauf gucken muss, sondern man muss schon auch so ein bisschen sehen, wenn diese ganzen einzelnen Elemente dieses Deals also ihren Gesetzgebungsverlauf dann annehmen. Also zum Beispiel, wenn es heißt, oder das ist ja jetzt quasi auch schon Teil davon, dass man überlegt, naja, wir müssen zum Beispiel die Grenzwerte für Neuwagen oder leichte Nutzfahrzeuge da vielleicht nochmal drüber nachdenken, sagt die EU-Kommission, dass man da nochmal die Grenzwerte verbessert. Und wir wissen ja, wie das in der letzten Legislatur war, wo es um die LKW ging und auch um die Autos, dass da um jeden einzelnen, also wie sich da Parlament und Mitgliedsländer gestritten haben, 45%, 40% und man da teilweise auch noch den Kommissionsvorschlag unterboten hat und so. Und da wird man dann halt am Ende wirklich sehen, was von diesem Deal übrig bleibt. Und ich glaube, wir werden wirklich diese üblichen Grabenkämpfe erleben, wie wir die halt hier die ganze Zeit haben.
Ja, und vor allen Dingen, ich muss die ganze Zeit echt ein Lachen unterdrücken, weil natürlich heute auch die Schlagzeile lautet, dass wir in Deutschland so viele SUVs und Geländewagen neu zugelassen haben wie noch nie. Mehr als eine Million, 30% Marktanteil. Also so richtig Musterschüler ist Deutschland ja auch nicht, ne? Auch auf anderen Ebenen.
Nee, aber ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Problem und das ist, glaube ich, ohnehin so ein bisschen das Problem unserer Zeit, so diese Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, denn wir hören ja auch aus dem Flugbereich, dass die Menschen so viel fliegen wie sonst noch nie. Also es ist, das ist vielleicht auch noch ein Punkt, der eigentlich ja auch vielleicht noch viel zu wenig in der Diskussion klar wird. Dieser Deal funktioniert ja auch nicht ohne die Verbraucher. Also das kann man natürlich auf der einen Seite irgendwie gut finden, dass man sich hohe Ziele setzt, aber natürlich greift das Ganze schon auch sehr in unsere persönliche Lebensgestaltung ein. Und da wird man natürlich sehen, wie sich das Ganze entwickelt.
Ja, da müssen wir uns nichts vormachen, genau. Klar, jetzt haben wir also diese großen Visionen. Wir wissen nicht so richtig, was wird draus, aber dass Ursula von der Leyen das jetzt machen musste, also mal so richtig einen raushauen musste zum Start ihrer Zeit eben als EU-Kommissionspräsidentin, kann man ja vielleicht auch verstehen, dass sie da so ein Signal senden wollte. Wie hat sie sich denn da generell so bisher eingegroovt?
Naja, man sagt ja so ein bisschen, sie hatte ja diesen holprigen Start, weil sie da so ein bisschen, also weil sie länger gebraucht hat, einen Monat später ins Amt gekommen ist, dann das auch mit dieser Gender Balance nicht so ganz geklappt hat in der Kommissionsbesetzung. Aber also wenn es jetzt gerade um diesen grünen Deal geht, ich finde es, mir würde kein anderes Ziel einfallen, was man so prominent im Jahr 2019 sich als Kommission als großes Ziel setzen könnte. Insofern ist das irgendwie, läuft das mit dem Zeitgeist, glaube ich, sehr gut zusammen. Allerdings ist es natürlich schon so, ich denke, ein Ziel, da muss man tatsächlich ein bisschen vorsichtig sein, weil die Kommission will ja eigentlich damit Vorbildfunktion haben im Rest der Welt. Und die werden jetzt natürlich ganz genau hingucken, die anderen Kontinente. Wie funktioniert das denn in Europa? Wird dieser Green New Deal, beziehungsweise Quatsch, dieser europäische grüne Deal, wird er dazu
New
führen,
Green
dass
Deal, sagt man, glaube ich, auch. Mhm.
Also offiziell ist es der europäische grüne Deal, mhm. Genau. Genau, also da wird man halt drauf gucken, wozu hat das denn geführt in Europa? Haben die sich komplett deindustrialisiert? Liegt die Wirtschaft brach oder ist das tatsächlich so eine Win-Win-Situation, wie es die Kommission will? Sie sagt ja,
ist das auch sozial
sie will
gerecht
niemanden
gestaltet.
Zurücklassen.
Ja, genau, wollte ich auch
ganz
noch gerade
genau.
sagen. Ja,
ganz genau. Es geht ja eben auch um diesen Übergangsfonds, der da auch eine große Rolle spielen soll, dass eben auch Regionen, die halt eben noch nicht so weit sind, dass die da mitgenommen werden. Und das wird sicherlich in der Welt begutachtet werden. Und wenn das Ganze halt schief geht, dann wird man eher sagen, naja, also sowas, was die Europäer da gemacht haben, das machen wir lieber nicht.
Ja, könnte passieren. Deswegen machen wir es besser richtig. Ich drücke mal die Daumen. Paul, danke dir für deine Einschätzung. Sagst du noch Tschüss?
Tschüss.
Ja, super, sonst klingt das so blöd. Wir sind doch hier nicht im Deutschlandfunk, Paul. Du musst dich schon verabschieden
von mir.
Wie mit echten Menschen.
Okay, alles klar. Ich dachte, ich werde dann einfach mit so einem Bett irgendwie weggebotet, aber okay, gut.
Ah, du bist schon im Feierabend.
Nein. Ja.
Paul,
ja, dann bis sehr bald.
Dir. Ja, genau. Mach's gut. Ciao.
Bis dann.
Der Tag am 11. Dezember 2019 war das mit Sarah Zerback. Die verabschiedet sich an der Stelle jetzt hier auch erstmal. Morgen übernimmt die Frau mit den zwei Ü im Namen. Ich sage danke fürs Hören und tschüss.